Wir müssen uns vor Augen führen, dass wir letztlich in der vierten industriellen Revolution leben. Die ersten drei waren schon spannend genug. Mhm. So, und mit der vierten müssen wir so ein bisschen korrigieren. Und die Revolution ist die Kreislaufwirtschaft und nicht die KI. Und manchmal sage ich es auch anders, die Kreislaufwirtschaft ist der einzige Megatrend, der keine Nachteile hat.
Herzlich willkommen zu Neues Bauen, dem Podcast über die Veränderung in der Architekturbranche. Das Team des Architekturbüros Büro Hauser spricht mit VordenkerInnen und PlanerInnen über Nachhaltigkeit, Kulturwandel und positive Zukunftsvisionen.
Zu Gast ist heute Andreas Kunstmann, er ist CEO von Polycare. Polycare wurde im Jahr 2010 als Reaktion auf das verheerende Erdbeben in Haiti gegründet. Die beiden Gründer, Dr. Gerhard Dust und Gunter Plöttner, suchten nach einer Möglichkeit, bezahlbare, langlebige und komfortable Häuser aus lokal verfügbaren Sekundärrohstoffen zu bauen, ohne dass teure Ausrüstung erforderlich wäre. Herzlich willkommen, Andreas.
Danke für die Einladung.
Wir starten mit einer ganz einfachen Frage. Wer bist du und was machst du?
Ich lebe in Köln. Wir sitzen hier auch gerade in Köln.
Genau, schön, ich bin zu Gast in Köln heute.
Schön, dass du den Weg zu mir, zu uns gefunden hast heute. Ich bin 37 Jahre alt, habe eine kleine Familie, eine junge Tochter, 20 Monate. Lebe hier in Köln seit 10 Jahren. Ich habe hier Produktdesign studiert an der Designhochschule hier in Köln. Davor allerdings ein Studium der Verfahrenstechnik gemacht am KIT. Das war noch der letzte Diplomjahrgang. Und im Laufe der Zeit, im Laufe der Karriere, habe ich dann noch Betriebswirtschaft im Rahmen von einem MBA studiert, genau. Und Teil von Polycare bin ich seit über 5 Jahren. Davor war ich immer in Produktentwicklungsprozessen mit beteiligt, auch in Unternehmensgründungen oder Unternehmenstransformationen. Und das war zum Teil in der Luft- und Raumfahrt, aber auch in der Automobilbranche der Fall. Mhm.
Du bist dann ja später zum Team von Polycare dazugestoßen. Beschreib mal so die Situation, als du dazugekommen bist. Wo standen Polycare damals? Weshalb bist du da ins Boot gekommen?
Also Polycare zu entdecken war gar nicht so einfach. Zu der Zeit, ich muss kurz zurückgehen, ins Jahr 2015, 2016. Da habe ich zum allerersten Mal gelernt, was in der Baubranche passiert. Zu der Zeit noch eine Branche, die noch viel intransparenter war, als sie heute ist. Und zu mir ist das Thema gekommen über eine preisgekrönte Dokumentation von einem französischen Journalisten, die damals auf Arte ausgestrahlt wurde. Und es ging um den Rohstoff Sand als der meistverwendeten Rohstoffe der Erde für Beton natürlich, aber auch für viele andere Industrien. Und als Verfahrenstechniker und da war ich noch im Studium des Produktdesigns, hat mich natürlich interessiert, mein Gott, wieso sieht das keiner, diese Herausforderungen, die da auf uns zukommen und wer macht was dagegen? Und ich habe dann mindestens 1-2 Jahre immer wieder recherchiert und mich damit in meiner Freizeit beschäftigt, bis ich irgendwann Polycare gefunden habe. Und Gerd lebt nicht weit von hier in Gummersbach. Und einer meiner alten Designprofessoren lebte auch in Gummersbach. Und ich fragte ihn, kennst du ihn? Und 2 Wochen später haben wir alle zusammen am Kamin gesessen mit einem Bier.
Wie praktisch.
Ja.
Und die Herausforderung, die du so ein bisschen versucht hast, vielleicht für dich zu finden auch, ne? Also das Thema aus der Dokumentation, wie wird denn das bei Polycare gelöst? Beziehungsweise vielleicht kannst du uns grundsätzlich auch mal abholen, was Polycare macht.
Ja, du hast ja den Gründungsimpuls ja schon kurz beschrieben. Der kam ja nach der Katastrophe auf Haiti. Du hast auch schon beschrieben, was die Intention war, ohne das Wort Kreislaufwirtschaft überhaupt in den Mund zu nehmen.
Das stimmt, ja.
Neue Baustoffe und Bauprodukte zu machen aus Sekundärrohstoffen, hast du, glaube ich, gesagt.
Aus Sekundärrohstoffen, genau.
Ja, und damit Menschen zu befähigen, den Wiederaufbau zu machen. Also das ist ja das Thema gewesen auf Haiti, Thema Wiederaufbau. Und heute nennen wir das Kreislaufwirtschaft. Gehören natürlich noch viele weitere Aspekte dazu, aber was ich immer sehr, sehr spannend finde in unserer Entwicklung ist, dass das Thema, wir nennen es auch einfaches Bauen, sehr stark im Mittelpunkt steht. Aufgrund dieser Befähigung eben Menschen wirklich auch am Bauprozess mit teilnehmen zu lassen. Und das einfache Bauen hat viel gemein mit dem kreislauffähigen Bauen, weil man Dinge weglässt. Zum Beispiel den Mörtel, den Kleber. Man macht sich über andere Fügetechnologien Gedanken und die sind, wenn sie geschickt designt sind, nicht nur einfach, sondern auch rückbaufähig. Und aus unserer Sicht dann eben tragen sie eine sehr wichtige Eigenschaft für zukunftsfähiges Bauen.
Das ist so ein bisschen eure Idee, in welche Richtung ihr gehen wollt. Was ist denn da euer Lösungsansatz aktuell? Also was ist das, was ihr macht, um dieses Problem anzugehen?
Ja, wir haben heute, sind wir im Unternehmen ja deutlich weiter. Wir sind knapp 25 Mann und Frau stark, sehr ingenieurslastig, naturwissenschaftlich geprägt auch, gerade vorne in der Materialwissenschaft. Und dann natürlich aber auch, und das ist jetzt eine sehr spannende Phase, seit dem letzten Jahr einen sehr, sehr starken Austausch mit Architekten, Planern, Projektentwicklern, also der gesamten Bauwirtschaft, die sich ja, wie soll ich sagen, die kümmern sich ja nicht darum, wie es produziert wird, sondern die wollen es anwenden. Ja. Und es muss natürlich auch eine gute Experience sein, vom Planungsprozess bis hin zum Bau. Also das ist eine ganz schöne Palette, aber im Kern sind unsere Teams in drei Bereiche aufgeteilt. Wir machen also vorne im Bereich Materialwissenschaften, entwickeln wir eben die Materialität, ohne dass sie erstmal eine Form bekommen, sondern da geht es tatsächlich nur um die Betonrezeptur, um die Ausgangsstoffe, welche wir verwenden möchten. Wir haben hier ganz klare KPIs, also klar, der CO2-Fußabdruck ist ganz wichtig, der Anteil der Sekundärrohstoffe hast du ja schon genannt, aber es spielen auch andere Dinge eine Rolle, wie zum Beispiel Produzierbarkeit, Materialgesundheit ist ein großes Thema. Und Verfügbarkeit ist natürlich für das Thema Skalierbarkeit später auch ein ganz großes Thema. Ja. So. Und jetzt haben wir schon viel über Kreislaufwirtschaft gesprochen. Das zweite große Thema oder der Elefant im Raum ist die Dekarbonisierung. Mhm. Das ist nochmal ein verwandtes Feld, aber nicht deckgleich, sondern es sind andere Herausforderungen.
Kannst du es ganz kurz mal zusammenfassen, was Dekarbonisierung bedeutet?
Ja, also im Endeffekt stoßen wir in fast allen Branchen viel zu viel CO2 aus. Also wir haben sehr CO2-intensive industrielle Prozesse. Und jetzt sind wir ja in unserem Fall im Beton und das Bindemittel von Beton ist klassischerweise der Zement. Die Zementherstellung ist sehr, sehr CO2-intensiv. Also man geht davon aus, dass Zement ca. 6-8% der globalen CO2-Emissionen ausmacht. Das ist ca. 3-mal so viel wie der Flugverkehr.
Sau viel.
Und das ist auch erst in den letzten Jahren so richtig bewusst geworden vielen Menschen. Oder es ist zumindest mehr publik geworden und die Problematik ein Stück weit auch in den öffentlichen Diskurs gewandert. Ja. Das ist also das eine Team, Materialwissenschaften, wahnsinnig große Herausforderungen. Also mit größer könnte man sich wahrscheinlich nicht aussuchen, aber es macht sehr, sehr viel Spaß und wir haben natürlich auch einen Weg noch vor uns an der Stelle. Ganz kurz zum Ansatz. Wir arbeiten daran, den Zement einfach komplett zu ersetzen. Also es gibt andere Strategien da draußen, nämlich dass man den Zement herstellt und dann das CO2 wieder einfängt und dann muss das irgendwo hin und so weiter. Und
ja, die ganzen Taschenspielertricks irgendwie, CO2 aus der Luft wieder absaugen und dann im Meer versenken und so eine ganzen Sachen.
Also wir bewerten das ökonomisch tatsächlich. Mhm. Wir schauen uns einfach an, was ist der Energieinput? Also wenn man jetzt Direct Air Capturing, hast du ja angesprochen, ist eine Funktion der Energiedichte. Also wie viel schaffe ich es pro eingesetzte Energie CO2 einzufangen? Und wir sind nicht wirklich davon überzeugt. Ja, also von der Bilanz und dann hinten raus, was die Kosten angeht. Und es ist auch schwer zu skalieren. Ja. Und es impliziert ja auch, dass wir CO2 freisetzen, nur damit wir es hinten wieder, dass irgendein Staubsauger kommt. Und das ist eigentlich nicht das Zielbild oder das Zukunftsbild, was wir uns vorstellen, ja, von einer zukünftigen Bauwirtschaft oder zukünftigen Wirtschaft generell.
Zumal ja auch eine Wirtschaft oder auch eine Gesellschaft, die weniger CO2 ausstößt, auch in anderen KPIs, zum Beispiel mehr Gesundheit durch weniger Lautstärke, durch weniger Autos auf der Straße, auch einfach gesünder ist oder sich mehr bewegt, wenn die Fahrrad fahren. Also es hat ja sozusagen ganz viele andere Parameter, die besser werden, wenn man weniger Auto fährt zum Beispiel. Ja. Also deswegen ist natürlich das Thema CO2 einfach aus der Luft wieder rauszusaugen, finde ich ein bisschen einen traurigen Ansatz, weil in der Transformation ich zumindest sehr viele Chancen eigentlich sehe.
Ja, das zweite Team ist das Team Bausystem. Das ist so das, was du ja auch schon angedeutet hast in deiner Intro, dass wir mit den Materialien, die wir entwickeln, direkt Produkte herstellen, weil für uns die Kette in der Kreislaufwirtschaft sonst nicht zu Ende gedacht wäre. Also wir sollten Produkte so denken, dass man sie nicht sozusagen wieder abreißt. Also dass man, wenn man ein Gebäude baut, dass es so gebaut ist, dass es dem Abriss sozusagen gewidmet ist, wenn man, wenn es nicht mehr benötigt wird oder wenn man etwas umbauen möchte oder wenn der, das haben wir ja häufig aktuell, die Diskussion, der energetische Standard nicht mehr ausreicht und dann der Neubau vielleicht einfach dadurch incentiviert ist, dass es günstiger ist, das einfach nochmal von vorne zu machen. Also da gibt es ja ganz viele verschiedene Gründe und wir haben relativ viel Abbruch nach wie vor, also ungefähr, lass mich nicht lügen, in Deutschland sind das ungefähr so 200 Millionen Tonnen pro Jahr. Mhm. Das ist schon auch ein Massenstrom, aber nicht nur von Gebäuden, also von allen möglichen Systemen beziehungsweise Bauprodukten. Und aus unserer Sicht ist es eben, oder in unserem Zukunftsbild spielt es eine ganz wichtige Rolle, dass Bauprodukte rückbaufähig und wiederverwendbar sind. Und daraus lassen sich dann wiederum neue Geschäftsmodelle bilden, wo wir ein Stück weit auch wegkommen, dass das Gebäude selbst finanziert wird, sondern das Bauteil selbst zum Asset wird. Und das ist ein ganz wichtiger Mindset-Change, an dem wir arbeiten, weil dann kommt man an den Punkt, dass man auch wirtschaftlich incentiviert, dass Bauprodukte wiederverwendet werden. Mhm. Also das ist eine ganz wichtige Fragestellung, an der ja auch, ich sag mal, wir versuchen ja auch heute bestehende Produkte aus dem Bestand zurückzubauen und dann wieder zu verwenden. Ja. Aber die wurden halt nie für die Kreislauffähigkeit designt. Und der Business Case ist dann immer, also nicht immer, aber er ist häufig nicht gut. Oder er ist zumindest nicht so gut, dass alle in die Luft springen und sagen, hurra, es ist ja logisch, wir machen es jetzt nur noch so. Und das ist so letztendlich in unserem ökonomischen System das Hindernis, warum wir noch nicht weiter sind. Ja. Also und das dritte Team ist sozusagen das verbindende Team, nämlich die Produktion. Also Rohmaterial rein, Bauprodukt raus und dadurch, dass wir viele Dinge ein Stück weit anders machen und auch ein sehr anspruchsvolles Produkt haben am Ende, also von der Formgebung her, nehmen wir das selbst in die Hand und entwickeln sozusagen die notwendigen Produktionsanpassungen mit dem Ziel, dass wir auf bestehende Produktionsanlagen gehen können, Anlagen, die es bereits schon gibt in Deutschland, wo dann das Produkt dann auch gefertigt werden kann.
Was natürlich auch heißt, dass in Zukunft andere Hersteller auch relativ einfach ihre Anlagen umbauen und euer Produkt dann produzieren können, wenn das denn so gedacht ist. Okay. Ja. Lass uns mal ein bisschen von vorne das Pferd aufziehen. Du hast gesagt, ihr arbeitet an Beton, der kein Zement beinhaltet. Ihr seid da ja jetzt noch nicht. Oder seid ihr da jetzt? Nee.
Doch,
okay. Wie macht ihr das? Falls du drüber reden darfst und möchtest.
Ja, klar. Also, das kann man ja auch googeln und das ist, ist vielleicht auch gar nicht so neu, was wir machen. Wenn man sich heute anschaut, wie sind die Betone aus der römischen Zeit beschaffen, da wundern sich manche Leute, wie können die Bauwerke denn noch stehen, ja? Bis hin zu noch fast perfekten Oberflächen. Also ich denke da ans Pantheon und ein paar andere zum Glück erhaltene Gebäude, die noch nicht mal verputzt sind und wo es jetzt auch in den letzten zwei Jahren nochmal verstärkt Publications gab. Also es gab einen tollen Artikel vom Nature Magazin zum Beispiel über den Werkstoff der Römer. Und das Geheimnis ist letztlich das Nutzen der pozzolanischen Reaktion. Also es gibt die Materialfamilie der Pozzolane und es gibt natürlich vorkommende Pozzolane auf der Erde und es gibt Pozzolane, die als Sekundärrohstoff sozusagen rauskommen aus anderen Industrien, zum Beispiel aus der Stahlindustrie. Und die machen wir uns zunutze und die werden aktiviert, so nennt man das sozusagen in der akademischen Welt. Und am Ende sind es Alumosilikate, die polymerisieren, also die bilden ganz lange Ketten und daraus entsteht dann ein sehr, sehr stabiler Beton und es hat dann am Ende relativ wenig mit dem Mechanismus des Zements zu tun, also des Portland-Zements, das eine hydratisierende Reaktion hat, also Verbindung mit Wasser. Genau, und das ist letztendlich die Kehrtwende, die wir da machen oder der Unterschied. Und das Forschungsgebiet, also in der akademischen Welt nennt man das Geopolymerbeton wegen der Polymerisation, aber Geo, weil die Materialien geologisch sehr weit verbreitet sind. Also wir haben das Potenzial auch in der Massenbilanz, das wirklich auszurollen, Technologie, und intensiv daran wird geforscht, tatsächlich seit den 70er Jahren. Mhm.
Wenn das dann alles quasi in der Fabrik dann alles zusammengefügt wird, dann ist es schon noch so simpel wie, okay, ich nehme jetzt einfach Sand und füge da was hinzu und dann kommt da Beton raus, oder ist es ein, ist es dann auch in der Herstellung komplexer? Oder ist der Aufwand nur in der Forschung und nachher die Produktion ist wieder relativ easy?
Ja, ist schon das Zusammenspiel der drei Elemente, die ich gerade, wo ich die Teamaufteilung auch ein bisschen erläutert habe, nämlich die Materialzusammensetzung und das Bindemittel.
Ja.
Das macht ca. 20% vom Beton aus und der Rest sind die sogenannten Zuschlagstoffe oder Aggregate. Im normalen Beton ist das Sand und Kies. Bei unserem Produkt sind wir eher so, ich sag mal, im Sandbereich, also das größte Korn ist 5 mm nur. Das ist also eine sehr feine Sieblinie, sagt man dazu. Und die ist abgestimmt auf das Produkt tatsächlich. Ja. Du siehst ja auch den Stein von hier, der hat sehr, sehr dünne Wandstärken, wenn du von oben drauf schaust. Das heißt, mit dem Grobkorn wäre das ein total, würdest du eine total grobe Oberfläche sehen. Ja. Und natürlich dann auch eine recht, ich sag mal, spröde Zusammensetzung des Steins. Und das ist so das eine. Also die Materialzusammensetzung ist sehr abhängig vom Produktdesign und dann im zweiten Schritt aber auch vom Produktionsprozess. Also der Mischprozess spielt eine sehr große Rolle und dann natürlich das Befüllen der Form, in der der Stein entsprechend hergestellt wird.
Habt ihr denn euer selbstgestecktes Ziel der CO2-Reduktion pro Stein erreicht oder seid ihr da noch nicht so ganz happy und wo steht ihr da?
Also nein, das unsere Vision oder das, wo wir hinwollen, haben wir noch nicht erreicht. Also da steckt noch eine Menge Arbeit drin. Nichtsdestotrotz sind wir happy mit dem, wo wir sind und wo wir stehen. Und deswegen freuen wir uns auch, dass wir mit dem Stand, den wir haben, rausgehen können und mit dem dann auch weiter lernen. Ne? Also es ist ja auch manchmal so, dass wir gerade in Deutschland zum ich nenne es einfach mal Overengineering neigen und das perfekt machen wollen.
So lange entwickeln, bis perfekt ist und dann am Markt irgendwas vorbei entwickelt haben. Ja.
Um das mal in Zahlen auszudrücken, in unserer Ökobilanz oder in der Lebenszyklusanalyse sparen wir knapp, oder es ist eigentlich ziemlich genau 70% CO2 gegenüber normalen Betonbauweisen ein. So, und den Weg kann man dann schon mal.
Kann man schon mal machen, ohne dass das perfekt ist, ja.
Genau.
Okay, ihr habt den Stein, dann wird er jetzt produziert. Habt ihr schon einen Partner, der das dann macht?
Ja.
Okay, also da seid ihr auch schon einen Schritt sozusagen Richtung realem Produkt.
Ja, ich habe die Pressemitteilung heute gelesen. Ich glaube, die geht jetzt in ein paar Tagen raus.
Okay, cool.
Aber ich kann es ja auch schon mal vorweg sagen. Wahrscheinlich wird es ja dann auch ein paar Tage später der Podcast gelauncht. Es ist mit einem großen Partner aus der Betonwelt, also stellt Betonfertigteile her im großen Stil. Und wir arbeiten da intensiv mit dem Werk in Essen, also nicht weit von hier. Und sind tatsächlich morgen wieder auf dem Werk und machen den nächsten Batch, wieder ein Stück weit näher zu kommen zum Go-Live der Produktion.
Dann lass uns mal in der Kette bis wir da nach hinten gehen. Wenn die Steine jetzt aus dem Werk rauskommen, gibt es ein Projekt, wo die verbaut werden oder was ist so, was macht ihr mit den Steinen?
Genau, es gibt das allererste Projekt, wird tatsächlich in Düsseldorf stattfinden. Ist jetzt ein reines Bürogebäude. Vorher war noch eine Kita mit eingeplant, aber der Betreiber ist leider abgesprungen. Das
passiert, ja.
Persönlich sehr schade. Das Ganze wird auf dem Areal Böhler stattfinden. Das ist also auch ein Ort der Transformation. Ehemaliges Stahlwerk tatsächlich. Aber ein super spannendes Areal. Und die benötigen eben mehr Workspace-Fläche, die dann auch flexibel genutzt werden kann. Für den Bauherren ist es aber wichtig, nicht einfach nur zirkulär zu bauen und das Gebäude so zu denken, sondern der ist tatsächlich auch an der Flexibilität interessiert. Also er weiß nicht, wie das Areal in 20 Jahren aussieht. Und die Freiheit zu haben, etwas zurückzubauen und es im nächsten Projekt wieder zu verwenden, also die einzelnen Bestandteile, findet er sehr faszinierend und das ist ein Mehrwert, den er noch nicht beziffern kann und den wir hoffentlich während dem Projekt richtig gut beziffern können. Also das ist auch in unserem Interesse, das dann mit auszuwerten.
Klar, ist natürlich jetzt so als Prototyp dann genau auf die Zahlen gucken und davon lernen ist natürlich mega wichtig.
Genau. Und dann haben wir noch zwei andere konkrete Projekte, aber die sind noch nicht im Planungsprozess drin. Da geht es auch um ganz andere Gebäudetypologien. Tatsächlich, das eine ist ein Supermarkt, hat mich auch gewundert, aber Supermärkte haben einen relativ kurzen Lebenszyklus. Die stehen im Durchschnitt nur 13 bis 15 Jahre.
Okay.
ja, dann werden sie entweder sehr aufwendig umgebaut oder sie stehen leer, mhm, oder werden sich abgerissen. Und das ist ja schon auch ein komischer Case sozusagen.
Ja, ja, super komisch. Also könnte natürlich sein, dass die alle lernen oder möglicherweise gelernt haben, dass man, wenn man den neu baut, oben drauf gleich Wohnungen mit draufbauen kann und ein bisschen den, ja, den Case einfach besser rechnen kann als Eigentümer. Genau.
Ja. Da bewegt sich auch viel. Ich glaube, die Ausschreibungen haben sich auch stark verändert in dem Bereich. Aber das wissen andere besser als ich. Mhm. Genau, aber das ist sehr, sehr spannend, weil dieser Reuse-Case genau bei dieser Gebäudetypologie eine ganz zentrale Rolle spielt tatsächlich in der Entwicklung. Die Architektur spielt eine untergeordnete Rolle bei einem Supermarkt, sondern es ist ein sehr wirtschaftliches.
Fast keine, ja.
Also es ist fast schon eine reine Asset-Betrachtung.
Ja, voll. Nee, ist, ja, genau.
Genau, und das dritte ist tatsächlich mit einer Gemeinde, die sozusagen Cradle-to-Cradle Modellregion ist oder eine der Modellregionen, und das, ich glaube, jetzt schon 3-4 Projekte in der Richtung umgesetzt haben, und jetzt geht es da nicht um eine Feuerwache, sondern, oh, mir fällt das Wort gerade nicht ein.
Ein Bauhof vielleicht. Gerätehaus.
Ja. Genau, sowas in der Richtung. Mhm. Und wollen das eben auch mit unserem System, mhm, errichten. Da ist schon auch ein Stück weit das Thema, klar, Cradle to Cradle, so nochmal aufs nächste Level hieven, mit den anderen Partnern, mit denen man schon gute Erfahrungen gesammelt hat. Aber da steht auch das Thema Einfachheit ein Stück weit im Mittelpunkt. Mhm. Und insofern immer wieder spannend, wenn die Projekte so konkret werden, dass wir dann tatsächlich dann auch die Partner zusammenbringen, die ja Planung, mhm, übernehmen und dann die Partner in der Umsetzung und natürlich dann auch den Bauherren an einem Tisch, mhm, haben. Immer wieder spannend zu sehen, welche unterschiedliche Motivationen es tatsächlich dann am Ende für kreislauffähiges Bauen gibt.
Ja, da kommen wir gleich nachher nochmal kurz drauf zu sprechen. Wenn jetzt dieser Stein verbaut wird, der bekommt dann ja auch eine Fassade, das Gebäude, Dämmmaterialien, keine Ahnung was. Was macht denn den Stein nachher besonders gut kreislauffähig?
Ja, er sieht halt schon auch ein bisschen anders aus. Also er hat alle 12,5 Zentimeter an allen Stirnseiten, ich nenne es einfach mal Fugen. Intern sagen wir dazu der Doppelschwalbenschwanz, weil das die Verbindungstechnologie, mhm, ist letztendlich. Und diese Fugen sind dazu da, dass man eine Stein-Stein-Verbindung machen kann, dass das rohe Mauerwerk aufgebaut werden kann. Aber auf der anderen Seite haben wir dann am Ende, wenn das Mauerwerk steht oder der Rohbau, diese Fugen eben auch da, um Anschlussstellen zu haben, mhm, für den Innenausbau und für den Fassadenanschluss. Und das führt letztendlich zu einem systemischen Wandaufbau, in dem es keinen zerstörerischen Akt gibt. Also wir bohren in das Mauerwerk, mhm, gar nicht mehr rein. Ja. Es wird nichts reingedübelt oder so. Und deswegen, das ist ein ganz wichtiger Punkt in dem Designprozess gewesen, wenn man den Stein zurückbaut, dann hätte man ihn sozusagen in der Hand und ist wie neu. Mhm. Und das mit relativ geringem Aufwand. Das ist ein ganz wichtiger KPI für eine funktionierende Kreislaufwirtschaft, weil das Verhältnis zwischen Produktwert und Rückbauaufwand definiert letztendlich die Machbarkeit für kreislauffähige Geschäftsmodelle. Mhm.
Und so ein Thema wie Luftdichtigkeit oder so, eine Folie kann ich ja dann trotzdem auftragen, die kriegt man wieder ab.
Richtig, genau. Also das war auch ein ganz entscheidender Punkt im Prozess, dass wir zu bestimmten Eigenschaften, die natürlich eine Wand, mhm, dann sage ich es einfach mal, haben muss, dass wir zu bestimmten Eigenschaften Nein sagen, weil wir sonst an anderer Stelle zu große Kompromisse machen. Mhm. Und das Problem ist ja jetzt nicht zum ersten Mal gelöst. Zum Beispiel im Holzbau macht man das auch.
Genau.
Ja. Mit Dampfsperren und, genau, und so weiter. Und insofern ist das Mauerwerkssystem im Rohbau nicht perfekt winddicht oder, ja, luftdicht. Ja. Ja.
Es gibt ja auch noch andere Ideen der Kreislauffähigkeit. Also allen, ich glaube, das Wichtigste, das Bekannteste ist halt einfach ein Gebäude, was da steht, einfach auseinanderzubauen, die ganzen Materialien zu trennen und dann einzeln weiter zu verwerten. Warum ist denn aus eurer Sicht oder aus deiner Sicht so ein rückbaufähiges Bausystem der richtigere oder bessere oder schlauere Weg? Oder ist es ein anderer Weg? Genau.
Ja, gute Frage. Das hat schon viel mit unserer Unternehmensgeschichte zu tun. Wir haben schon immer mikromodular gedacht, weil das, wir hatten es ja vorhin ganz kurz von dem Thema Empowerment, mhm. also Menschen mit zu befähigen, am Bau teilzunehmen. Und das impliziert auch, dass man das Bauprodukt selbst in die Hand nehmen kann und heben kann, mhm. mit umgehen kann. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, großformatige Systeme, also nehmen wir jetzt mal als Gegenbeispiel einfach den Container als fertigen Raum, vorgefertigten mhm. Raum oder so, kann man auch zurückbauen. Oder ja. Also das, ich glaube, darauf geht ja deine Frage genau. hin. Ja, das ist dann ein Ansatz, wo die Vorfertigung sozusagen noch mal ein Stück weit höher ist. Ja. Aber wir kennen eben auch aus der Branche die oder aus der Hinsicht die Herausforderung, um die anderen Bauteile kreislauffähig sozusagen mhm. auch anzuwenden letztendlich. Ne? Also der Unterschied, das war so die unsere Design-Herausforderung ist letztendlich, dass wir schon versuchen, mit dem Stein eine neue Plattform zu bauen. Also weil der Rohbau ist ja immer das, was man am Ende nicht mehr sieht, aber das muss halt alles andere befähigen, ja. was man dazu baut. Und das ist der große Unterschied. Und dann das Mikromodulare ist ein Teil unserer DNA und unserer Unternehmensgeschichte. Und wenn man jetzt einen weiteren Vorteil vielleicht nehmen möchte, jeder Planer und Architekt kann damit im 12,5 Zentimeter Raster, also Mauerwerksraster, mhm. denken und planen. Und dann kann man schon auch sehr schön individuell planen. Also wenn man das Keyword modulares Bauen nimmt, jetzt schon auch über eine längere Zeit, hatte das eher eine schlechte Brand, würde ich einfach mal sagen, weil es für keine schöne Architektur stand. Mhm. Und das ist auch eine Aufgabe, der wir uns alle stellen müssen, egal in welchen Größen wir denken. Mhm.
Jetzt kam schon mehrfach so dieses Thema eigentlich, dass du sagst, okay, eigentlich braucht's eigentlich, um das wirklich alles von Anfang bis zum Ende umsetzen zu können, braucht's eigentlich auch eine andere Wirtschaft oder auch ein anderes Denken. Du hattest vorhin das Beispiel von dem Lebensmittelhandel, Gebäude, was im Prinzip, wo eigentlich das für alle Beteiligten, sowohl für den Eigentümer, den Bauherrn, gut, für den Mieter jetzt vielleicht nicht, aber für alle anderen eher ein reines Asset ist. Das ist ja ein ganz großes Umdenken, wenn du jetzt sagst, okay, das ist nicht mehr das Gebäude, was den Wert hat, sondern oder nicht nur das Gebäude, das Grundstück, sondern es eben auch das Material selbst. Ja, also ganz, ganz klassischerweise ist das Material, wird nachher einfach das Gebäude abgetragen und abgerissen und weggeschmissen. Da ist ja kein Wert mehr drin in dem Sinn. Ne? Mhm. Und wenn man jetzt sagt, okay, man hat einen Stein, den man wiederverwenden kann, dann ist ja sehr viel mehr Wert in dem Stein drin. Was habt ihr euch da Gedanken gemacht, was es mit der Wirtschaft verändern könnte oder mit der Immobilien- und Bauwirtschaft, wenn Gebäude, die Materialien selbst ein Asset werden, nicht nur Möbel, sondern auch der Stein?
Ja, das ist der Kern vom Kern, warum wir das eigentlich tun. Und das Design oder die Idee folgt der ökonomischen Notwendigkeit letztendlich, also und nicht umgekehrt. Also es macht eigentlich keinen Sinn, ein Produkt zu designen, auf den Markt zu bringen und dann zu schauen, welche Transformation kann ich damit anschieben. Ja, und ich persönlich bin der ganz, ganz festen Überzeugung, dass egal, ob wir es Material oder Bauteil nennen, ich sage jetzt einfach mal übergreifend Material, das Material folgt dem Geld. Und wenn wir jetzt von der klassischen Immobilienfinanzierung ausgehen, egal ob du das jetzt als Privatmensch bist oder als institutioneller Bauherr oder so, dann definierst du sozusagen mit deiner Finanzierung und mit deiner Herangehensweise an das Projekt bereits das Geschäftsmodell und du definierst auch unweigerlich, was am Ende mit dem Material passiert. Mit sehr, sehr großer Wahrscheinlichkeit. Ja, und weil du hast kein Incentive für dich selbst zu sagen, also wenn wir jetzt von der klassischen Finanzierung ausgehen, ist dort kein Incentive mit eingebaut, das dich darüber nachdenken lässt, das Gebäude nochmal in die Einzelteile zu nehmen und die Einzelbestandteile zurück in den Kreislauf zu bringen.
Das kann ja nicht egal sein.
Ja. Ja. Und wir sehen das heute auch nicht in der Branche. Also wenn wir jetzt zum Beispiel über Airbeton, also Beton aus Rezyklat, mhm. mit einem sehr hohen Rezyklatanteil sprechen, ist das, also das ist bei weitem kein günstigerer Beton. Ja. Mhm. Sondern das ist sozusagen, also da wird heute noch ziemlich hoher Aufwand betrieben, die Produzenten sagen, wir bekommen kein Recycling-Beton und die Abrissleute sagen, es wird nicht nachgefragt und die anderen sagen, es wird ja auch gar nicht ausgeschrieben, weil es dieses Incentive nicht gibt. Ja. Ja, also der einzige Gamechanger momentan, wenn wir jetzt bei dem Beispiel bleiben, ist tatsächlich, dass die öffentliche Hand es mehr ausschreibt. Weil man dahinter ökologische Ziele hat.
Ja.
Aber haben wir ökonomische Ziele? Dann gehen die Fragezeichen direkt sozusagen.
Die gibt es, glaube ich, nicht.
Genau. So, und wir machen uns sehr, sehr viele Gedanken darüber, wie könnte das Geschäftsmodell denn anders aussehen? Und man kommt ja relativ schnell an den Punkt, wenn wir das Gebäude eigentlich nur aus zusammengesetzten Bauteilen betrachten. Und das Gebäude ist sozusagen das Ergebnis von der glücklichen Fügung, wenn man so will. Und man hat die Möglichkeit, diese Bauteile in mehreren Gebäuden einzusetzen, egal wie lang der Lebenszyklus ist, ja, dann hat man doch einen wahnsinnig großen Mehrwert. Und der Knackpunkt ist, diesen Mehrwert in die Gegenwart zu holen und nicht zu sehr in die Zukunft zu schieben. Also der Reuse Case ist ja für viele sozusagen ein hypothetischer Mehrwert, der dann in 20 Jahren irgendwann mal einsetzt.
Ich glaube, das sehen wir auch heute gerade, ist auch ein bisschen das Problem, ne, dass die Gebäude, die heute abgerissen werden, die sind ja, also das ist ja alles verklebt und verschweißt und gemischt und da kann man ja überhaupt nichts rausnehmen. Fenster vielleicht, Bodensysteme, irgendwelche Fenster, ne, irgendwelche so Büro-Einbausysteme, aber alles andere, das landet ja direkt auf der Mülldeponie. Und die ganzen Gebäude, die heute gebaut werden, auch aus Holz und was auch immer, die heute ein bisschen dieses Thema ein bisschen mehr gerecht werden, die haben ja gar keine Erfahrungswerte. Also die sind jetzt ja gebaut, die werden ja irgendwann in 10, 20, 30, 40 Jahren abgerissen, aber so dann halt auch nicht so flexibel geplant. Ne? Den Case, den du jetzt hattest ein bisschen, ist ja okay, ich weiß gar nicht, was auch schon in den nächsten 5 bis 10, 15 Jahren passiert, also ist ja wesentlich kürzerer Zeithorizont, wo sich der Investor oder der Bauherr sich Gedanken darüber macht, okay, ich will das ändern, das Gebäude. Ne?
Genau. Um das mal plastisch zu beschreiben, ich nehme jetzt das Supermarktbeispiel. Mhm. Der Supermarkt, wir gehen davon aus, der steht 15 Jahre da. So in den 15 Jahren, wenn man den jetzt klassisch baut, muss ich das ja auch irgendwie rechnen. Also alle Rechnungen müssen sozusagen bezahlt sein über diesen Lebenszyklus, der 15 Jahre lang geht. Wenn wir uns jetzt vorstellen, dass wir, ich sag mal 80% von dem Supermarkt, also was da an Materie und Masse reingeht, kreislauffähig gebaut ist und zwar so, dass der Rückbau und die Wiederverwendung wirtschaftlich sind, also einen überschaubaren Aufwand betreiben muss, was Rückbau, Qualitätsmanagement und Wiedereinbau sozusagen angeht und man daraus den zweiten Supermarkt baut, ja, dann haben wir jetzt, dann sprechen wir über eine Zeitspanne von 30 Jahren. Wenn wir das schon mal vor Augen haben und wir gehen vom Gedanken weg, das Gebäude zu finanzieren, sondern lass uns doch die Bauteile finanzieren, dann finanzieren wir die Bauteile über 20, 25, 30 Jahre und innerhalb dieses Zeitraums werden die Bauteile sozusagen as a service für diese Gebäude zur Verfügung gestellt. Und auf einmal habe ich ab Tag 1 einen Mehrwert, weil ich in der Liquiditätsrechnung oder in der Cashflow-Rechnung auf einmal einen Hebel habe, weil ich entkopple den Lebenszyklus vom Bauteil vom Lebenszyklus des Gebäudes und mache dadurch eine andere Finanzierung. Und dadurch habe ich mit Projekt 1 also, oder bei Projekt 1 schon einen ökonomischen Mehrwert. Mhm. Und da müssen wir irgendwie hinkommen. Wir sind noch nicht an dem Punkt, dass da alle Banken in die Luft springen und sagen, wow, was für ein neuer Case. Da gehen wir auf jeden Fall rein. Aber es gibt die Ersten, die sich ernsthaft damit beschäftigen und genau nachdenken.
In deinem Beispielprojekt, da gäbe es aber so auch verschiedene Seitenszenarien, die denkbar wären, diesen Stein. Den könntet ihr ja als Hersteller, könntet ja sagen, okay, wir vermietleasen euch einfach diesen Stein. Also ihr nutzt den so lange und zahlt uns pro Monat einfach eine Gebühr. Und nach Benutzung nehmen wir den wieder zurück. Also es wäre so ein Szenario. Ein anderes Szenario wäre ja, es gibt halt ein Unternehmen, was einfach nur diese Steine vermietet.
Genau.
Und die nachher wieder zurücknimmt. Weil sozusagen vielleicht mal, wo meine Gedanken ein bisschen herkommen ist. Ich finde ganz häufig, wenn man drüber nachdenkt, so bei, nimm mal jetzt ein Office-Projekt, ne, du hast Möbel. Und ganz häufig kaufst du diese Büromöbel, ne? Und dann nach 5 Jahren wird dein Team ein bisschen kleiner. Was machst du denn? Ja, dann musst du die irgendwie verkaufen auf dem irgendwie eBay-Kleinanzeigen, irgendwie verscheuern oder so, ne? Und eigentlich ist es, finde ich, immer richtig schlau wäre es, wenn die Hersteller die Möbel einfach zurücknehmen würden, die du nicht mehr brauchst. Das heißt, der Hersteller selber schafft quasi einen sekundären Markt für seine eigenen Möbel, ne? Deswegen sind in deinem Beispiel durchaus echt viele Sachen, mehrere Szenarien denkbar.
Genau. Also der Knackpunkt ist die Finanzierung, weil ja der Produktionsaufwand vorfinanziert werden muss. Aber du hast völlig recht, man könnte das jetzt auch als ich sag mal, Third-Party-Service anbieten, indem man einfach sagt, okay, diese Bauteile, die liegen jetzt in der Materialbank.
Ja.
Die gehören gar nicht dem Bauherren, richtig, sondern jemandem Dritten, also vielleicht einem Investor, der in das Asset Bauteile investiert.
Richtig.
Und daraus sozusagen wird das Projekt dann bedient letztendlich. Ja. Und die dritte Variante ist, dass man als Hersteller seine Bauteile, also alle Bauteile, die man in die Welt hineinträgt, auch wieder zurücknimmt und sich dazu auch verpflichtet. Man kauft Bauteile sozusagen zurück, mit dem Deal, dass man dann nochmal einen Discount drauf bekommt, weil man dann natürlich mal den Aufwand hat, die Steine nochmal in den Markt zu bringen, also zurück in den Kreislauf zu bringen. Aber auch das ist ein lukratives Modell, weil man für jeden Stein, den man zurücknimmt und trotzdem wiederverkaufen kann, aber nicht neu produziert werden muss, mit großer Sicherheit eine größere Rohmarge erzielen kann.
Ja. Aber momentan, das, was ihr momentan ausprobiert, ist im Prinzip dahingehend ein bisschen klassischer, dass der Bauherr die Materialien kauft und ihm die erstmal gehören und dann.
Ja, also ich sag mal so Step by Step, ja.
Wir haben jetzt schon nicht über, so viel auf einmal.
Wir haben jetzt schon über viele verschiedene Varianten gesprochen.
Ja.
Wir sind jetzt so weit, dass wir alle Varianten für uns gut verstanden haben und auch durchrechnen können. Die Materialbank als solche gibt es noch nicht, als Entity. Mhm. Es gibt auch, glaube ich, noch keine, so eine Entity gibt es in Deutschland noch nicht. Es gibt einige, die darüber nachdenken. Das wissen wir. Wir tauschen uns ja auch mit anderen Herstellern aus. Aber das wird noch kommen. Und ich denke, wichtig ist es, dass die Gebäude sichtbarer werden für Mensch, Gesellschaft und andere Entscheidungsträger, also auch Politik, und dass die als, sag ich mal, physische Artefakte dazu beitragen, dass wir dann konkreter über diese Modelle nachdenken können, dass sie fassbarer werden. Ja.
Das ist ja schon kurz davor, eigentlich ein Gebäude quasi as a Service einfach jemandem hinzustellen, ne? Wenn du irgendwann einen Standard hättest mit Standardfenstern und Standardsteinen so, und dann könntest du ja sehr viel mehr einfach alles wieder zurücknehmen, so an Materialien, wenn es einfach eine vorgesetzte Fassade ist mit 3-4 Materialqualitäten, ne, dann halt Alu, keine Ahnung was, Holz und so. Und dann nimmst du die halt auch wieder zurück. Und du hast ja gerade vorhin über diese vertikalen Schienen gesprochen, die da quasi drin sind, wo man einfach die Fassade dann so reinklemmt. Das hat ja schon ganz viel so in so eine Richtung, dass du dann eigentlich das sehr viel weiterdenken könntest.
Genau, aber wie gesagt, Step by Step.
Step by Step, ja. ja, ich, du merkst, dass mein Gehirn da gerade anfängt zu denken bei den Möglichkeiten. Einer der großen Vorteile von Holz ist ja, dass es, gerade so wie es häufig heute gemacht wird, es wird ja alles vorproduziert, dann werden quasi die fertigen Module einfach auf die Baustelle gefahren, aufeinander gestapelt. So, ne? Müssen auch gar nicht fertige Räume sein, reicht noch, wenn die Wandmodule sind.
Ja.
Und das ist ja bei bestimmten Baustelltypologien natürlich, gerade so bei Aufstockungen, irgendwie einen, keine Ahnung, fünfgeschossigen alten Plattenbau hast irgendwie und du willst jetzt ein oder zwei Geschosse aufstocken, vielleicht ist eine Schule oder so und es muss halt irgendwie in der Sommerpause alles, ne. Dann geht's natürlich so mit vorproduzierten Bauteilen sehr viel einfacher, weil es natürlich die Bauzeit vor Ort kürzer ist und das Holz ist ja auch, wiegt ungefähr nur die Hälfte von dem von Beton. Das heißt, du kannst auch statt einem Geschoss zwei aufstocken. Das, was ihr jetzt vorhabt, ist ja dahingehend, auch wenn natürlich die Ideen super innovativ sind, natürlich klassische Stein auf Stein. Was sind da so eure Gedanken zu?
Also im Endeffekt ist es das Thema Verdichtung, was du ansprichst.
Ja, genau. Nachverdichtung, gerade in urbanen Räumen.
Genau, in urbanen Räumen ist ein super wichtiges Thema. Ich meine, wir sitzen hier in Köln, das ist eine sehr, sehr enge Stadt.
Richtig, ja.
Und das Thema Wohnungsmangel ist präsent in jedem Freundeskreis, Familie und Arbeitsumfeld.
Ja.
Ich kann die Frage nicht ganz vollständig beantworten. Was möglich ist, da müsste ich mit meinem Team nochmal fragen. Fakt ist, dass wir nicht nur dünne Wandstärken also was die Steingeometrie angeht, aus Ressourceneffizienz und Kostengründen machen, sondern auch, weil wir dadurch ein Leichtbaudesign in das Mauerwerk reinbekommen.
Der Stein ist 12,5 cm breit.
Genau.
Circa. Und jetzt hier, der steht 2 Meter weg.
Genau, ich kann jetzt, kann ich mal ganz kurz aufstehen?
Gerne. Vielleicht als Kommentar, der sieht ein bisschen, wir gucken jetzt gerade in den Stein rein, der sieht ein bisschen aus wie am 3D-Drucker gedruckt.
Ja.
Also sprich, sehr feine Wandstärken.
Genau.
Und an den richtigen Stellen extruiert.
Genau, kommt tatsächlich aus dem Steinfertiger. Das ist also die klassische Anlage, um solche, ja, also Hohlblocksteine zu fertigen. Aber darauf werden auch Pflastersteine gefertigt, viele verschiedene Produkte. Ich hatte ja schon angedeutet, komplexes Design, anspruchsvoll in der Produktion. Und das, was ich mit Wandstärke meine, ist sozusagen, wie dick der Steg ist und nicht das Mauerwerk am Ende. Ja?
Ja, ah ja, okay.
Und es ist mit Abstand die dünnste Wandstärke in ganz Europa. Was so ein, also wenn man sich die anderen Mauerwerksteine anschaut, die sind deutlich dicker.
Ja.
Und dadurch sparen wir natürlich Gewicht ein. Also wir liegen bei ungefähr 120 Kilo pro Quadratmeter Wand. Ob wir damit einen unfairen Vorteil haben beim Aufstocken speziell.
Oder Vorteil.
Ja, genau. Also generell ein Vorteil gegenüber den unterschiedlichsten Baumethoden und klar, Holz hat dann einen wunderbaren Vorteil. Ja. Kann ich final nicht beantworten. Haben wir bisher, den Case hatten wir einfach bisher noch nicht so richtig vom Kunden her, ja.
Wir hatten gerade die Geschäftsmodelle, die so ein bisschen mal, das ist ja das allerletzte, ne, was, wenn du sagst, okay, wir müssen eigentlich das alles neu denken, denn es ist natürlich das Geschäftsmodell, wo, an wen, von wem fließt das Geld, wohin, wer bezahlt, wer besitzt eigentlich was, ist natürlich so ein bisschen, das ist ja ein riesiges Thema.
Ja.
Das ist natürlich die Politik super wichtiger, eine wichtige Rolle, die Banken auch, die das Geld geben. Wenn du jetzt mal, das ist so ein bisschen das Zukunftsthema, ne? Wenn du jetzt mal auf euer Produkt jetzt guckst, was ihr habt, was ist denn so für euch der nächste wichtige Schritt beim Thema Kreislaufwirtschaft? Was wollt ihr denn als nächstes angehen? Was ist denn da so eine Baustelle, wo du sagst, oder ihr sagt, das müssen wir unbedingt machen?
Wo fangen wir an? Also was wir intern momentan um die uns beschäftigen, sind andere Gewerke, also das Thema Fundament von Gebäuden, ist nicht nur jetzt in Bezug auf unser Bausystem natürlich ein Thema. Also wie sieht das Fundament aus? Ja. Darauf haben wir bisher keinen Fokus gesetzt. Das ist aber auch im Holzbau ein großes Thema tatsächlich. Ja. Und wir bauen immer noch sehr, sehr dicke Betonplatten. Und das muss nicht sein. Also das ist, also es ist einfach, gibt zahlreiche technische Lösungen, die zum Teil auch schon bekannt sind, wie man das ändern kann. So, und jetzt natürlich die Kernfrage, wie sieht denn ein kreislauffähiges Fundamentsystem aus? Spannende Frage. Bearbeiten wir, ich vermute, ab früh nächstes Jahr, genau, ist so ein Thema. Wir haben einen Forschungsantrag zum Thema Deckensysteme zusammen mit dem ILEC, das ist das Institut von Werner Sobeck, der ja auch im Leichtbau und auch im Bereich Beton, ich will nicht sagen einer der Besten ist, aber mit Sicherheit einer, der vom Mindset her
starker Vordenker auf jeden
Fall. Starker Vordenker und jetzt ganz konkret, dann hat er auch den Staffelstab schon an Herrn Baldini übergeben und genau, das ist noch etwas, wo wir uns auf die Rückmeldung freuen, wo wir dann mit einem geförderten Forschungsprojekt dann erstmal starten würden, ja. Also das ist das Thema Gewerke. So. Dann haben wir auf der Geschäftsmodellebene haben wir über das Thema Materialbank gesprochen. Das ist nochmal eine ganz andere Entity, eine ganz andere Funktion. Es ist eigentlich keine operative Gesellschaft, so in dem Sinne, wie Polycare ist. Also Polycare ist letztendlich eine reine IP-Company, reine Forschung und Entwicklung und Markteinführung. Also die Materialbank ist mit Sicherheit ein Baustein, um das Thema Geldströme konkret anzugehen und auf der Ebene neue Allianzen zu schmieden, neue Incentives in die Geschäftsmodelle der Zukunft mit einzubauen. Man hört schon raus, dass wir darauf Bock haben.
Auf jeden Fall.
Naja. Und dann das Dritte, das ist aber, ich traue mich eigentlich kaum zu sagen, ist das Thema Projektentwicklung. Also wir lernen ja sozusagen als Zulieferer für zukünftige Projekte lernen wir ja so aus der dritten Perspektive, wie Projektentwicklung stattfindet, funktioniert. Und auch das ist manchmal ein bisschen komisch irgendwie. Und das nochmal neu zu denken, wie Projektentwicklung in einer Kreislaufwirtschaft aussehen könnte, ist nochmal eine Frage, die deren Antwort noch viel, viel unschärfer ist als die beiden anderen Themen, die wir jetzt schon mal angerissen haben, ja.
Du hast vorhin, als du erzählt hast, wo du so herkommst, war so das Thema Sand, ne, Zement, dieser ganze Ressourcenverbrauch. Und die Kreislaufwirtschaft ist ja eine Antwort darauf, indem man sagt, okay, wir können einfach alle Sachen wiederverwenden und haben dann müssen nicht neue Primärrohstoffe nehmen.
Ja.
Gibt es noch ein anderes Thema, wo du sagst, okay, Sand, so große Bauthemen, wo ihr Lust drauf hättet? Oder ist dieses Thema, dieser Baustein und diese Idee dahinter erstmal so euer Kernding?
Ja, das Materialthema ging jetzt vielleicht ein Stück weit unter. Wir hatten es vorhin schon ein bisschen gecovert auch. Aber das Thema selbst ist riesig. Ich meine, schau dir einfach an, wie groß oder wie viel Umsatz steckt in der Zementindustrie und in der Baustoffindustrie letztendlich. Das ist die größte Branche der Erde oder gehört mit zu den größten Branchen der Erde. Ist eine der ältesten Branchen der Erde und ist mit Sicherheit auch eine der konservativsten Branchen der Erde. So, ganz viele Faktoren, die einem eigentlich sagen, boah, lass die Finger davon. Aber wir müssen dran.
Mhm.
Also nicht nur wir, sondern ganz viele. Und das ist spannend zu sehen. In den letzten 18 Monaten passiert da tatsächlich einiges. Und das freut uns.
Mhm.
Und wir sehen da unsere Aufgabe da drin, in Kooperation neue Wege aufzuzeigen und die Wege dann mitzugehen. Aber das ist mit Sicherheit ein Feld, wo man ja irgendwann der Big Bang kommt oder der große Wendepunkt sozusagen oder der Transformationspunkt, wo andere Player in der Branche dann eine große Rolle spielen werden. Wir sind die, da werden wir stärker im Hintergrund wahrscheinlich dann sein. Also das kann man wahrscheinlich schon so absehen. Aber wenn man sich die Wertschöpfungskette anschaut von heute, also von Zement, vom Mining des Kalksteins, des Verbrennens, dann wie die Zementfabriken aussehen, also die Zementrohre, die ganze Infrastruktur dahinter. Und wenn man dann daneben die Wertschöpfungskette der Zukunft legt, also wo kommen die Pozzolane her, wie verarbeiten wir die, wie machen wir die reaktiv, wie setzen wir sie am besten ein und so weiter und so fort, dann sieht die doch schon deutlich anders aus. Ja, das ist so ein bisschen, ich vergleiche das manchmal ein bisschen mit der Automobilindustrie, wo dann auf einmal der Punkt dann doch relativ dicht war, wo fast alle OEMs gesagt haben, wir stellen auf Full Electric um.
Mhm.
Das war so gefühlt 4-5 Jahre her. Gut, Herbert Diess hat es mit VW sehr progressiv auch nach außen getragen. Jetzt sind wir mittlerweile anderen CEO
in
da an der Stelle.
In eine andere Richtung gelaufen, ja.
Aber im Großen und Ganzen ist der Tropf da gelutscht. Ja, und es geht jetzt darum, wer bekommt welchen Platz in dieser neuen Wertschöpfungskette.
Ja.
In welchen Bereichen ist man noch wettbewerbsfähig? Aktuell eine so große Diskussion in Deutschland.
Voll. Die größte vielleicht sogar in der deutschen Wirtschaft, ja.
Und und da geht es tatsächlich am Ende auch um das ist, der Faktor Zeit ist enorm wichtig, frühzeitig die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und vielleicht spielen wir da eher die Rolle derjenigen, die inspirieren und die informieren und auch beraten, andere Wege zu denken. Aber wir werden nicht die Kapitalkraft haben, das sozusagen selbst aufzubauen. Wir sind dann in der Analogie mit Sicherheit kein Tesla.
Nee, das, der letzte Deutsche Architektentag, der war, ich saß dann da im Publikum und hab mir das alles angehört und dann, ich habe den Namen vergessen, von einem sehr berühmten Architekten, der hat irgendeinen wichtigen Preis bekommen. Der hat auf jeden Fall seine Rede halten.
Ja.
Und kurz bevor er seine Rede gehalten hat, kam nochmal der Hauptsponsor auf die Bühne. Es war auch ein Vorsitzender von der deutschen Zementindustrie.
Okay.
Und es war natürlich alle so neben mir im Publikum so, das kann halt echt nicht euer Ernst sein, ne? Also irgendwie, wir reden hier über nachhaltiges Bauen und alles so und Holz und whatnot und so. Und dann kommt halt jemand von der, du hattest das gerade, ne, von einer der ältesten und konservativsten der Branchen, dann auch in Deutschland. Und dem tat es auch ein bisschen leid, dass ich jetzt nicht auf die Bühne zu stellen und uns noch kurz irgendwie 10 Minuten was zu Zement zu erzählen, warum das alles gut ist und Beton und so. Aber ihr seid ja da sozusagen zum einen ist ja eure Agenda ein bisschen das ganze Thema Zement daraus zu streichen, bei Beton grundsätzlich CO2-Reduktion, aber dann eben halt auch wirklich diesen Wandel hin eben zur Kreislaufwirtschaft, was ich echt cool finde, weil es, ja, das ist natürlich, alle reden drüber, aber sich wirklich Gedanken machen, wie kann man denn Gebäude in Zukunft wieder schlau zurückbauen, ja, das ist natürlich schon super, super interessant.
Richtig, also daraus ziehen wir ganz viel Energie, nicht nur ich, sondern das gesamte Team. Also wenn man sich das mal so überlegt, oder ich sage das häufig auch zu uns selbst, wir müssen uns vor Augen führen, dass wir letztlich in der 4. industriellen Revolution leben. Ja, also die ersten 3 waren schon spannend genug. Mhm. So, und mit der 4. müssen wir so ein bisschen korrigieren.
Ja.
Und die Revolution ist die Kreislaufwirtschaft und nicht die KI. Also manchmal sage ich es auch anders, die Kreislaufwirtschaft ist der einzige Megatrend, der keine Nachteile hat. Ja. Also ich überspitze das jetzt mal so ein bisschen, ja. Aber
dafür sind wir hier, überspitzt.
Ja. Genau, und das ist natürlich für ein Unternehmen, das sehr, also geprägt ist von Ingenieursköpfen, von Entwicklern und von Produkten, Designern, Bauingenieuren, Materialwissenschaftlern. Ich bin ja selber Verfahrenstechniker, also schon auch wichtig, das immer wieder vor Augen zu führen, in welcher Zeit leben wir und welche Verantwortung ergibt sich daraus. Und so, das ist so ein bisschen das Überbauende und dann das, was darunter kommt, darüber haben wir jetzt schon viel gesprochen, also die ökonomische Sichtweise, wir gehen halt einfach, also es ist eigentlich ein No-Brainer zu sagen, dass die Kreislaufwirtschaft einfach das viel coolere System ist als die Linearwirtschaft. Ja, also es ist doch Unsinn, Sachen wegzuschmeißen. Mhm. Das ist einfach ökonomischer Quatsch. Und es fällt uns sehr, sehr schwer, das zu beschreiben und eine Rechnung draus zu machen. Und ich glaube, da sind wir gar nicht so weit weg. Wir haben ja vorhin auch ein paar konkrete Beispiele einfach mal gemacht oder einfache Beispiele. Und das ist eigentlich der zweite Antreiber und das motiviert mich sehr, sehr stark, dass wir an einen Punkt kommen, wo alle Stakeholder sagen, wenn man jetzt rückblickend auf den Bauprozess zum Beispiel schaut, krass, ich will gar nicht mehr zurück. Mhm. Ich will nicht zurück in die alte Welt. Und es steht bei unterm Strich für alle ein Mehrwert sozusagen auf dem Zettel. Und davon bin ich fest überzeugt, dass wir das früher oder später schaffen.
Wenn man jetzt planender ist oder wer auch immer, möchte gerne Informationen zu euch, dann kann man das natürlich auf eurer Webseite tun, polycare.de. Wenn man als Planender oder Planende jetzt sagt, hey, ich habe dann ein Projekt, ich würde gerne mich da mal mit euch unterhalten. Geht es und wenn ja, wie?
Ja, es gibt auf der Website einen eigenen Bereich, da geht es um das Mauerwerksystem. Mhm. Und da gibt es auch das Kontaktformular letztendlich. Man kann auch über das Impressum gehen. Genau.
Aber ihr freut euch über Anfragen.
Selbstverständlich, ja. Wir bekommen auch sehr viele witzige Anfragen oder auch Anfragen, die wir leider so nicht richtig bearbeiten können. Es ist aber auch immer sehr spannend, wer sich da bei uns meldet. Über ernst gemeinte professionelle Anfragen freuen wir uns immer und wir ziehen da auch immer viel draus, wenn wir dann in diese ersten Gespräche reingehen. Das ist auch immer was uns Energie gibt.
Andreas, vielen, vielen Dank. Ich habe sehr viel mitgenommen, dass du heute im Podcast warst. Gutes Gelingen euch.
Dankeschön.